immer wieder um den 11. März herum. Traurig, traurig, traurig. Ganz, ganz neu gibt es Fukushima-Datum. Das heißt, da kam der große Tsunami. Und ich bin jetzt verbunden mit Heinz Smithal. Servus erstmal.
Ja, hallo.
Greenpeace, das heißt, Sie waren für Greenpeace vor kurzem in Japan und können praktisch aus erster Hand berichten. Waren Sie da auch mit einem Geigenzähler unterwegs?
Genau, wir waren mit Strahlenmessgeräten unterwegs. Und zwar, wir sind eigentlich immer dort, wo es dann die Bevölkerung betrifft. Die japanische Regierung will jetzt große Teile der Evakuierungszone aufheben, sagt den Leuten, sie können wieder zurück. Das hört sich ja erstmal nach einer guten Nachricht an, aber wir haben eben dort nachgemessen mit tausenden Messwerten pro einzelnen Haus. Wir haben mehrere Häuser ausgemessen und die zeigen ein ganz anderes Bild, dass es dort sehr wohl noch sehr hohe Strahlenwerte gibt, auch am Boden Kontaminationen, wo Kinder nicht spielen sollten. Und daher finden wir es absolut nicht richtig, dass hier die Leute dann zurückgeschickt werden. Denn ein Jahr später, nach dieser Aufhebung der Evakuierungszone, gibt es keine finanzielle Unterstützung mehr. Das heißt, die Leute haben keine freie Entscheidung. Sie werden im Prinzip gezwungen, zurückzukehren oder halt vor sehr schwierige finanzielle Situationen gestellt.
Die Situation ist ja generell nicht sehr einfach. Das heißt, da ist kontaminiert und dort wiederum nicht. Das hängt ja alles ab von Wind, Wasser und sonstigen Gegebenheiten. Und dann gibt es noch diese berühmt-berüchtigte Dekontaminierung. Wie sieht es denn da konkret aus? Kann man da überhaupt dekontaminieren oder was kann man überhaupt dekontaminieren? Wo kann man dann wieder leben beziehungsweise wo geht nichts mehr?
Also die Regierung hat mit sehr, sehr großem Aufwand und mit Milliardenkosten tatsächlich versucht, die Gebiete zu säubern. Das schaut dann so aus, dass Blätter aufgesammelt werden, mit einer Drahtbürste Steine abgekratzt werden. Das kommt dann sozusagen auch die oberste Erdschicht in so schwarze Säcke. Es gibt viele Millionen solcher schwarze Säcke, die auf Tausenden von Zwischenlagern lagern oft direkt in unmittelbarer Nähe der Häuser. Und dort, wo die Erde abgekratzt worden ist und in Säcken verpackt ist, dort nimmt natürlich die Strahlung schon ab. Aber das sind dann eigentlich nur so kleine Inseln. Das sind einzelne Agrarflächen, wo man sozusagen später wieder was anbauen soll. Das ist auch um die Häuser herum und auch so 10 bis 20 Meter neben den Straßen. Wenn man aber ein Stück sich weiter entfernt in die Wälder hinein, Flussufer oder auch dazwischen, sieht man immer wieder, dass Stellen völlig übersehen worden sind und von dort breitet sich diese offene Radioaktivität, die ist jetzt, sage ich mal, nicht versiegelt, wieder auf die bereits gereinigten Stellen aus, sodass das wirklich keine überzeugende Lösung ist. Wenn ein Gebiet sehr stark kontaminiert ist, dann kann man das nicht wirklich säubern in dem Maße.
Kann man da überhaupt wieder was anbauen?
Also mit dem Anbauen gibt es aufgrund von Tschernobyl gewisse Erfahrungen, dass es schon auch von Pflanzen abhängt. Wenn die Pflanzen zum Beispiel tiefer wurzeln, dann nehmen Pflanzen zum Teil auch von höher kontaminierten Boden gar nicht so viel Radioaktivität auf. Also das ist ein bisschen komplexeres Gebiet, was von Pflanzenart, von Bodenbeschaffenheit, bisschen auch noch sozusagen, wenn man kalkt, also von pH-Wert, von der Chemie des Bodens abhängig. Da kann es schon Möglichkeiten geben, dass Pflanzen weniger Radioaktivität aufnehmen, als man das erstmal vermutet. Aber eine allgemeine Anbaumöglichkeit, da muss man schon sehr vorsichtig sein. Man hat eben auch in der Ukraine festgestellt, dass wenn Leute dann von ihrem Grund und Boden leben, also dann dort Hühner haben, die das picken und auch sonst, dass doch die hauptsächliche Dosis, die die Menschen dann aufnehmen, durch die Nahrung ist. Also das ist ein komplexes Feld. Generell ist es nicht ganz ausgeschlossen, aber nur punktuell möglich.
2011 ist Fukushima passiert. Das heißt, das sind gerade mal 6 Jahre her. Die Strahlung wird allerdings längere Zeit wohl in dem Gebiet bleiben. Und da können natürlich, oder ich nehme es einfach mal an, da können natürlich auch aus den oberen Schichten in die unteren Schichten, die Sie gerade eben erwähnt haben, die noch nicht verstrahlt sind, entsprechend Strahlungen nachrücken. Ist das so richtig oder bin ich da total auf dem Holzweg?
Nein, also es ist ja eben so, dass man durch den anderen großen Reaktorunfall in der Ukraine, in Tschernobyl, ungefähr sehen kann, wie sich die Radioaktivität verhält. Man hatte lange gemeint, das würde doch durch Regen und so weiter weggewaschen werden und es würden sich, sage ich mal, Gebiete eigentlich reinigen. Das ist aber nicht so. Man sieht auch in Bayern noch, dass es sozusagen Kontaminationen, die durch Tschernobyl sind, auch immer noch vorhanden sind, immer noch Pilze oder Wild höhere Kontaminationen aufweisen kann. Das heißt, die Radioaktivität bleibt relativ stark in den obersten Erdschichten vorhanden. Es gibt schon auch Stellen, wo was weggewaschen wird, aber so ein Waldboden besonders nimmt diese Radioaktivität auf, hält sie wirklich über Jahrzehnte fest und das meiste Abklingen ist tatsächlich durch den radioaktiven Zerfall. Und hier kann man das auch ungefähr abschätzen, Cesium-137, eine Halbwertszeit von 30 Jahren, nach 30 Jahren die Hälfte, nach 60 Jahren ein Viertel. Das heißt also, es braucht viele zig Jahre, um hier tatsächlich eine relevante Reduzierung zu erreichen.
Die Region um Fukushima herum war doch auch mal früher ein ziemlich großes Agrargebiet, beziehungsweise bekannt für seine Agrarprodukte. Hat die darunter gelitten oder sind das Gebiete, die praktisch nicht betroffen sind, dass also Fukushima nicht gleich Fukushima ist, sondern dass es da eben verschiedene Stadien gibt?
Also die Region hat auf jeden Fall sehr gelitten darunter, weil viele Flächen nicht mehr nutzbar sind. Aber tatsächlich muss man schauen, Fukushima ist auch ein bisschen komplexer. Wir haben selber eine Bierbäuerin auch geholfen, die in einem stärker verstrahlten Gebiet war, gar nicht so weit daneben ein anderes Gebiet zu finden, wo sie jetzt auch sozusagen ihr Geschäft hat und den Anbau betreibt. Haben auch ein System entwickelt, wo sie die Produkte sehr genau ausmessen und wirklich sozusagen sehr, sehr niedrige Werte haben, die man als unbedenklich einstufen kann. Wir unterstützen sie, wir kaufen selber dort ein. Das heißt, Fukushima ist schon auch differenzierter zu betrachten. Es ist dort nicht unbedingt alles kaputt, aber doch in großen Teilen. Und uns geht es jetzt darum, dass den Leuten, die von dieser stark betroffenen Kontamination leiden, dass man die nicht einfach sozusagen vergisst und in ganz schwierige Situationen bringt. Da versuchen wir zu unterstützen durch unsere Messungen, durch das Aufzeigen der Fakten.
Wer hält jetzt die Hände über diese Menschen? Das heißt, sind das jetzt die Atombetreiber oder haben die das alles jetzt auf die Regierung bzw. den Staat abgeschoben oder irgendwelche Versicherungen? Wer müsste zahlen bzw. wer drückt sich hier vor Zahlungen? Wie hängt es zusammen?
Also eigentlich zahlen muss der Betreiber, der hat auch im Prinzip Büros eingerichtet, wo Leute Anträge stellen. Vor 2 Jahren hatten wir uns das genauer angeschaut. Das sind sehr dicke Formulare, wo man jede einzelne Tätigkeit, also wenn ein Bauer zum Beispiel auch noch ein paar Bienenstöcke hat, dann muss er gleich nochmal ein paar zig Seiten ausfüllen über Bienen und wie lang und wieso. Und ich habe mit den Leuten auch gesprochen, die haben zum Teil gar nicht die Kraft, diese bürokratischen Hürden zu nehmen für ein paar Euro, den sie dann alle paar Monate auch beantragen müssen. Und das ist auch ein Konzept, sozusagen hier große Hürden aufzubauen. Die Regierung, denke ich, unterstützt die Betreiber, dass sie nicht so viel zahlen müssen, indem sie eben Gebiete, die stark belastet sind, als normal erklären. Und damit auch den Entschädigungszahlungen den Boden entziehen. Und das wirft eigentlich die Opfer der Katastrophe, die völlig unschuldig in diese radioaktive Wolke gekommen sind, nochmal in eine ganz schwierige Situation und schützt den Betreiber, dessen Kosten aus dem Ruder laufen, weil es ist sozusagen alles viel teurer, als sie ursprünglich geschätzt haben. Seit Beginn der Katastrophe kann man feststellen, dass die Regierung versucht, das klein zu reden. Schon ganz am Anfang wurde kaum von Kernschmelze gesprochen und immer wieder wurde später gesagt, es ist doch schlimmer als gedacht. So ist es auch direkt bei der Reaktorruine, ist die Situation schlimmer und es wird alles immer teurer. Und die Regierung möchte gerne die Atomindustrie erhalten, entgegen der Mehrheitsmeinung in Japan, die aus keinem Wiederanfahren der Atomkraftwerke will. Und da ist diese politische Entscheidung eben dem TEPCO und dem Betreiber des Atomkraftwerkes sehr Rahmenbedingungen zu schaffen, die eben das Überleben sichern.
Jetzt könnte die Bevölkerung, die früher in Fukushima gelebt hat, natürlich auch eins sagen, lassen wir es bleiben, wir mischen uns jetzt ganz einfach in Japan unter, sprich wir verteilen uns auf Gesamtjapan und machen da weiter. Ist das so oder wollen die tatsächlich zurück?
Prinzipiell wollen die Leute zurück. Ich war da auf einem Symposium in Fukushima, wo es um die Betroffenen in Itate ging. Das war alles auf Japanisch stundenlang. Ich habe trotzdem sozusagen doch durch meine Kollegen einiges mitbekommen. Etwa 80% würden gerne zurück wollen. Es sind die Leute in Japan sehr bodenverbunden. Die haben da oft über Generationen gelebt. Einer hat gesagt, das ist wie ein krankes Kind, ihre Erde. Sie will sie sozusagen eigentlich gar nicht unbedingt aufgeben. Aber in den jetzigen Zuständen würden vielleicht nur 8% zurückkehren. Die Problematik ist so, Leute, die zurückkehren wollen, haben auch sehr schwierige Bedingungen. Das sind vielfach ältere Leute, die sagen, ich habe doch dann gar keinen Pflegedienst, da ist ein leeres Land, wie soll ich da eigentlich zurückkehren? Man baut eine ganz neue Schule, sehr zentral, weil sich sozusagen die vielen verteilten Schulen nicht mehr auffüllen, weil so wenig Kinder auch erwartet werden. Dann haben aber die Kinder, die in die zentrale Schule gehen, viel längere Anfahrtswege durch verstrahlte Gebiete. Das heißt sozusagen, für die Rückkehrer zeigt sich auch eine sehr schwierige Situation. Und für die Leute, die nicht zurückkehren wollen, die werden vielfach keineswegs willkommen geheißen in anderen Regionen. Ein Student hat erzählt, dass er extra hohe Studiengebühren aufgebrummt bekommt, weil gesagt wird, du könntest ja zurückkehren. Du müsstest ja hier nicht sein und daher machen wir es dir hier auch gar nicht leicht. Also das ist sozusagen wirklich ganz bitter, egal wie man sich entscheidet für die Leute.
Tja, 6. Jahrestag Fukushima. Ich bedanke mich zumindest mal bei Heinz Smithal von Greenpeace für diese Informationen. Merci.